Hallo Werner.
Hallo Dominik.
Werner, hast du in diesem Sommer schon mal den Grill ausgepackt und in deinem Garten gegrillt?
Ja, habe ich natürlich. Aber ganz ehrlich, der Sommer könnte grilliger sein. Irgendwie war es schon mal mehr.
Okay, aber du hast schon gegrillt. Jetzt natürlich die entscheidende Frage. Was gab es dazu zu trinken?
Gute Frage. Vermutlich alles. Aber es gibt immer Wein und Bier.
Alles klar, das heißt, du gehst da einen Mittelweg. Jetzt habe ich dir hier eine Umfrage mitgebracht, die ist aus dem Jahr 2017. Okay. Da wurden die Deutschen gefragt, wenn sie grillen, welches Getränk trinken sie am liebsten dazu? Bitte schätz mal, wie viel Prozent haben geantwortet, mein Lieblingsgetränk zum Grillen ist Bier und wie viel haben gesagt, mein Lieblingsgetränk ist Wein?
Sind da, wenn nur Männer gefragt worden sind, ist es mindestens 80% Bier.
Okay, ich habe auch gedacht, dass es so ein hoher Wert ist, aber es sind nur 68%, die gesagt haben, mein Lieblingsgetränk zum Grillen ist Bier und immerhin 26%, also ein Viertel haben gesagt, ich trinke am liebsten Wein zum Grillen. Ich finde das überraschend, du auch?
Ja, finde ich absolut. Hätte ich jetzt gedacht, dass das stärker noch in den Nicht-Weinregionen das Bier durchschlägt. Aber gut, ist doch schön, ist auch vielfältig, wiewohl Bier mittlerweile ja auch relativ vielfältig ist. Und beim Grillen ist zum Beispiel geradezu Pflicht, erstmal ein alkoholfreies Bier gegen den Durst vorweg zu trinken. Das ist ein super Einstieg in eine Grillfete.
Aber für die 26%, die sagen, wir trinken am liebsten Wein, wollen wir heute ein bisschen Service bieten.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Ich bin Dominik Bartoschek und am anderen Ende der Leitung der SWR1 Weinmann Werner Eckert. Und bei uns geht es ja hier während der Sommerferien 3 Episoden lang ausschließlich um sommerliche Themen. Sommer, Sonne, Wein haben wir das Motto genannt, auch wenn es draußen nicht ganz so sommerlich ist in diesem Sommer. Ja, und heute, das kann man sich jetzt schon denken, nach dem, was wir gerade besprochen haben, geht es eben ums Grillen. Grillen ist ja unglaublich populär geworden in den letzten Jahren. Werner, wenn ich zu den 26% gehöre, die sagen, ich trinke am liebsten Wein zum Grillen, bevor wir in die Details gehen, was muss ich denn ganz grundsätzlich beachten, um den richtigen Wein zum Grillen rauszusuchen?
Also ich glaube, Grillen heißt immer, dass man Röstaromen drin hat. Wenn ich das nicht haben will, brauche ich ja nicht grillen. Und das ist schon mal wichtig zu berücksichtigen beim Wein. Er muss irgendwie mit diesen Röstaromen klarkommen. Ansonsten denke ich auch, es ist in der Regel eine Spur rustikaler beim Grillen, als man das bei der feinen Küche im Haus hat. Und das gilt auch für die Weine. Die dürfen etwas deftiger und etwas rustikaler sein. Müssen sie nicht, aber können.
Also kann ich so ganz grundsätzlich sagen, er sollte nicht ganz so leicht sein, damit er eben ankommt gegen die Röstaromen. Und es sollte eben, wenn du sagst rustikal, nicht der allerbeste Wein sein, sondern eher so ein Mittelding.
Also meistens und zu den meisten Sachen passen Weine gut, die nicht zu filigran einfach sind, weil die Grillgerichte sind eben auch selten sehr filigran und deswegen meine ich, es muss schon ein bisschen was rumkommen. Das heißt nicht, dass sie alkoholstark sein müssen, das wollte ich damit nicht sagen, aber schon eine gewisse Kraft haben und bei den Röstaromen, je mehr davon, desto mehr Tannin verträgt eben auch der Wein und desto, je schwärzer das Steak gegrillt ist, desto dunkler sollte der Rote sein, um das jetzt mal ganz auf einen Punkt zu bringen.
Du hast jetzt gerade gesagt, der Rote sollte es sein. Ist das denn so zum Grillen automatisch Rotwein oder geht Weißwein nicht ganz genauso?
Ach, ich habe jetzt von Steaks gesprochen und da noch von möglicherweise Lamm oder noch stärker amerikanischen Rinderzuschnitten, die auch sehr deftig sind. Und das hat eben zur Konsequenz, dass man da auch ein bisschen mehr Tannin braucht.
Was ist denn mit Weinen beispielsweise, die aus dem Barrique kommen oder aus dem Holz kommen? Die haben ja solche holzig, würzigen Aromen. Da würde ich jetzt im ersten Moment denken, oh, passt doch super zum Grillen, oder?
Ja, das ist so. Also gerade für diese Art von Grillgut, die sehr traditionell ist und von Rind oder Lamm stammt und kräftig gewürzt, viel Pfeffer und stark gebraten auf den Grill kommt, das sind die Dinge, wo man eben dann auch die Tannine braucht. Und die kommen ja zum Teil eben aus dem Holz. Also das ist dort genau die Sache.
Jetzt haben wir bisher vor allem über solche wirklich sehr traditionellen Dinge gesprochen, also über das Steak, das auf dem Grill liegt. Aber das ist ja so ein bisschen out. Also heute ist ja Grillen, man legt ja wirklich alles mittlerweile auf den Grill. Deswegen, was wäre denn jetzt, wenn ich Vegetarier bin und mir zum Beispiel Gemüse grille? Was nehme ich denn da für einen Wein?
Das ist schon mal eine ganz andere Sache. Gemüse ist jetzt auch ein weites Feld. Wenn man Vegetarier ist, kennt man auch die Vielfalt des Gemüses. Davon hängt das ein bisschen ab. Aber da würde ich auch denken, was meistens geht, ist ein eher in diese vegetabile Richtung gehender Weißwein. Also der Klassiker ist Silvaner und als Rheinhesse finde ich Silvaner dazu auch wirklich passend. Der geht halt gut mit Gemüsetönen ganz allgemein zusammen. Ist auch sonst vom Charakter her, finde ich, passt der schön zu gegrilltem Gemüse. Ist auch nicht zu säurereich. Gemüse müsste da jetzt nicht die Mordsäure haben. Andererseits, wenn das zum Beispiel Tomaten oder Paprika sind, ist auch ein fruchtiger Rosé sicherlich eine super Wahl, weil da ein bisschen mehr Säure durchaus angebracht ist und auch etwas mehr Aromatik, etwas dieses Süß-Säure-Spiel, der darf dann auch vielleicht leicht restsüß sein. Das hängt also da ein bisschen natürlich auch von der Art des Gemüses ab.
Fisch legt sich der ein oder andere auch gerne auf den Grill. Was würdest du da sagen?
Das hängt ein bisschen davon ab, ob der Fisch eben stark von Röstaromen geprägt ist oder nicht so stark. Ob ich da viel Zitrone zunehme oder nicht. Also es ist nicht nur das Grillgut selbst wichtig. Das gilt für alles, was ich grille, sondern vor allen Dingen auch die Soße zum Beispiel. Also man grillt ja in der Regel und hat dann noch irgendeine Grillsoße, entweder was selbstgemixtes oder was Warmes oder was aus der Flasche, ist egal. Das macht natürlich einen Mordsunterschied. Und wenn ich hier den Fisch eher etwas in diese zittrig-leichte Richtung habe, dann ist sicherlich ein Riesling, ein Sauvignon Blanc oder dergleichen hervorragend zu kombinieren. Wenn ich den aber richtig so kräftig grille mit vielen Kräutern, dann bin ich doch eher wieder auf der Seite des Silvaners oder Chardonnay in dem Fall zum Beispiel auch. Dann würde ich in der Säure eher etwas nicht so hoch gehen bei den Sorten und ein schönes, trockenes, sehr trockenes, kräuteriges Aroma bevorzugen. Also man muss ja mal fragen, wo macht man sowas? Fisch gibt es an der Mittelmeerküste zum Beispiel in so einem Stil gegrillt. Und da gibt es ganz simple, recht säurearme, nussige Weine oft dazu. Und das passt sicher dann auch bei uns.
Aber eigentlich ist es ja, wenn ich dich richtig verstehe, beim Grillen nicht anders als beim normalen Kochen auch. Du fängst jede Antwort damit an zu sagen, es hängt ein bisschen davon ab, wie man das letztlich macht. Also was es dazu gibt, wie stark man das röstet. Da ist das Grillen nicht anders als Kochen zu bewerten, oder?
Absolut, natürlich. Es geht hier immer darum, wie Aromen zusammenpassen. Und das hängt eben davon ab, wie ich es mache. Wenn ich zum Beispiel hingehe und habe zu meinem Steak eine sehr scharfe asiatische Soße, ne, die jetzt auch richtig so süßscharf zum Beispiel ist, dann bin ich sicher auch nicht mit einem tanninreichen Rotwein gut bedient, sondern eher mit einem Weißwein, der vielleicht Restsüße sogar, der sollte sogar Restsüße haben und nicht zu schwer sein, weil Scharfes verstärkt die Wirkung von Alkohol. Also wenn ich dann auch noch einen alkoholstarken, trockenen Wein habe und sehr scharfe Soße, dann schmeckt das einfach nicht zusammen. Da gehe ich lieber im Alkohol runter, in der Süße ein bisschen hoch. Und dann ergänzt das so eine Kombi zum Beispiel hervorragend. Deswegen ist das so tricky mit dem Kombinieren. Also wer da so eine Grundmaxime braucht, dem ist vielleicht mit einem Rosé geholfen, einem eher trockenen Rosé. Aber der wird dann auch die ganze Vielfalt nicht erleben können.
Stichwort Vielfalt, was auch immer häufiger auf dem Grill liegt, ich esse das auch sehr gerne, muss ich sagen, das sind diese Grillkäse, die dann so quietschen zwischen den Zähnen, wenn man drauf beißt. Ist das was, wo du sagst, auch da kann man einen Wein zu trinken oder ist das, scheiterst du da mit deinen Kombinationsmöglichkeiten?
Natürlich kann man dazu auch einen Wein trinken. So ein Grillkäse quietscht nicht nur, es ist natürlich ein Produkt aus Milchfetten und der ist nicht ganz ohne, auch was das im Magen liegen betrifft. Also da darf es dann schon was Belebenderes sein, was den auch ein bisschen voranbringt und nicht noch schwerer macht. Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man durchaus mal einen Muscatella zunimmt, weil der Grillkäse selbst hat jetzt auch so kein super aufregendes Aroma. Hängt auch davon ab, ob der eingelegt ist. Aber das darf dann auch mal eine aromatische Rebsorte sein und ein Wein, der nicht so sehr durch seine schiere Alkoholwucht überzeugt, sondern durch Aroma. Und bei Muscatella kommt eben schön dazu eine gewisse Säure. Das ist auch nicht schlecht, wenn man so schwere Dinge hat.
Jetzt hast du wirklich zu jeder Speise, die ich genannt habe, den passenden Wein dazu nennen können. Gibt's aber trotzdem was, wo du sagst, also da sollte ich das mit dem Wein lieber lassen und vielleicht doch lieber zum Bier greifen? Also, mir fiel sofort die Bratwurst im Brötchen ein. Ist das sinnvoll, dazu ein Glas Wein zu trinken? Ich weiß nicht.
Ja, warum nicht? Die lässt sich auch durchaus kombinieren. Da würde ich ein bisschen Säure haben wollen. Also auch da wäre ein Rosé sicher nicht falsch, der trocken ist und vielleicht ein bisschen Säure mitbringt. Oder auch ein Weißer mit einem netten Aroma. Das geht bestimmt auch bis hin. Zur Wurst muss man auch mal einen Sekt probiert haben. Das ist auch nicht völlig abgefahren, so eine Kombi zu trinken.
Okay, also ich stelle mir mich gerade vor, auf der nächsten Grillparty in der linken Hand das Bratwurstbrötchen, in der rechten Hand das Sektglas. Ich finde das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich werde es ausprobieren. Hoffen wir, dass irgendwann das Wetter hoffen wir, dass irgendwann in diesem Sommer das Wetter auch nochmal wirklich passt, sodass man wirklich grillen kann und auch Spaß hat beim Grillen. Bis dahin kommen wir zu unserem nächsten Thema, zu einem weiteren sommerlichen Thema, nämlich zu einer deiner Weinbesprechungen. Du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen der Name Weinmann, und wir hören uns hier in jeder Episode unseres Podcasts eine Folge deines Weinmanns an und reden anschließend drüber. Und heute geht es dabei um einen Wein, der hat eine Eigenschaft, die finden, glaube ich, viele Menschen, vor allem im Sommer, ziemlich gut.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Muss ein Wein in die Birne knallen? 13% Alkohol sind ja eher normal heute. Das ist schon eine Menge Holz, merkt man vor allem im Sommer, wenn man ihn schön kalt genießt auf dem Balkon oder beim Grillen mit Freunden. Wumms macht es da und am nächsten Tag ächz und stöhn. Alkoholfreien Wein hatten wir ja schon als Alternative, das war es aber eher nicht. Aber es gibt einen Mittelweg, Alkohol reduziert. Wir testen den The Gentle Wine, 6% vom Weingut Wasem in Ingelheim, kostet 8,50 Euro. Also ganz richtig muss es heißen, der Wein ist juristisch ein weinhaltiges Getränk und stammt von einer Firma in Berlin, die da entalkoholisierten Wasem-Wein mit normalem mischt. Dann kommt da am Ende die halbe Alkoholdosis bei raus. Im Endeffekt ist das viel aufwendiger als normalen Wein herzustellen und das muss man da auch mitbezahlen. Lachsrosa ist der, mit viel Pulver und dem Geruch von Regen auf Staub, dazu weiße Johannisbeeren und Himbeeren. Kommt im Mund fein gemacht an, überraschend moderate Süße und eine schöne Säure, da schwingt was, aber dazwischen macht sich dann doch der Mangel bemerkbar. Die Frucht ist eher Bonbon und wenig ausgeprägt. Alkohol hilft eben, die Aromastoffe gut an die Papillen zu tragen, weil er schnell verdunstet. Und an Volumen und Länge fehlt es nachvollziehbarerweise auch. Es ist ein Kompromiss, aber gut gekühlt im Sommer passt das durchaus. The Gentle Wine, 6% vom Weingut Wasem, Ingelheim, 8,50 Euro.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Als wir hier vor einiger Zeit mal über alkoholfreie Weine und Sekte geredet haben, da waren wir uns eigentlich beide einig, das ist wirklich nur eine Notlösung, weil sich da bemerkbar macht, dass Alkohol eben ein Geschmacksträger ist und wenn der fehlt, da bleibt nicht mehr viel übrig vom Geschmack. Jetzt bei diesem alkoholreduzierten Wein hast du gesagt, das ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Versuch doch mal mir, der ich noch nie alkoholreduzierten Wein getrunken habe, eine Vorstellung davon zu geben, wie der sich anfühlt. Was denke ich, wenn ich das trinke? Ist das ein leichter Wein oder ist das eine Weinschorle? Oder ist das ein Saft? Was für ein Gefühl hat man da?
Genau, es ist vorne auf der Zunge, wenn es in den Mund reinkommt, ein leichter Wein. Das war in dem Fall so ein Rosé, ein leichter Rosé. Und es ist im Abgang eher eine Weinschorle. So würde ich das vielleicht sehen. Der Unterschied ist ja der, bei der Weinschorle habe ich auch im Endeffekt, wenn ich halbe mache, so ungefähr 6 Volumenprozent Alkohol. Aber ich habe halt Wasser mit drin. Und in diesem Produkt habe ich die Hälfte ganz normalen Wein, die andere Hälfte ist ein Wein, dem nur der Alkohol fehlt. Das ist was anderes als Wasser. Und dadurch kommt das zustande, dass ich eben dieses Mischwesen sozusagen habe. Ich bin ziemlich sicher, wenn man den gut kühlt und der Tag ist schön und der Abend hat gerade begonnen und man serviert ihn gut gekühlt auf dem Balkon, dass viele Menschen gar nichts Besonderes daran finden. Das ist das Gute, deswegen fand ich ihn auch eigentlich gut gemacht. Mhm. Erst wenn man dann einen Vergleich macht mit einem anderen, wird man merken, dass das eben vor allen Dingen im Abgang nach hinten in der Nachhaltigkeit sozusagen abreißt.
Mhm. Der hatte hier so 6%. Wir reden über den Sommer. Wir wissen, dass Alkohol im Sommer, also bei Hitze, schneller und intensiver wirkt. Also würdest du sagen, alkoholreduzierte Weine sind eigentlich dann die perfekten Sommerweine?
Sie sind eine Option im Sommer, würde ich mal sagen. Also ich habe die Schorle schon angesprochen, das ist ja auch eine Option. Wer gerne das leichter haben will im Sommer, der macht das vielleicht auch so. Ich habe meine persönliche Entscheidung zu all diesen Fragen getroffen. Ich trinke die Sandwich-Schorle, die besteht aus einem Glas Wasser, einem Glas Wein und dann wieder einem Glas Wasser und dann fange ich das Ganze wieder von vorne an.
Das heißt, du wechselst ab, statt zu mischen?
Ja. Genau, und zwar mit mehr Wasser als Wein. Mhm. Das ist auf Dauer dann noch bekömmlicher, wenn man so will, und bietet mir trotzdem eben das, was ich gerne habe, nämlich den vollen Weingeschmack. Aber das ist Geschmackssache. Und es gibt ja auch gute Gründe, auf Alkohol ganz zu verzichten. Oder eben vielleicht hat jemand so den Impetus, dass er da seinen Konsum etwas besser reduzieren kann. 6% muss man auf der anderen Seite sehen, ist nichts, was man jetzt shoppenweise in sich reinkippen sollte. Denn ein Bier hat in der Regel so um die 5% ganz grob. Und das heißt, es ist immer noch etwas stärker als Bier. Und das trinkt man, tun dies ja auch nicht literweise.
Jetzt hast du eben gesagt, du könntest dir vorstellen, wenn du den gut gekühlt an einem heißen Sommerabend Gästen servieren würdest, die würden das vielleicht gar nicht merken, dass da weniger Alkohol drin ist. Was glaubst du denn, wenn du denselben Gästen diesen Wein an einem dunklen Novemberabend drinnen im warmen Zimmer servieren würden, würden sie es dann merken, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz stimmt mit dem Wein, dass da was fehlt?
Das kann ich mir eher vorstellen, ganz, ganz ernsthaft, weil natürlich das Umfeld immer auch eine große Rolle spielt. Unter anderen Bedingungen hat man nicht so den Durst sozusagen, weder auf Wein noch überhaupt einen Durst und nippt mehr und dann fällt einem vielleicht stärker auf, dass das eine andere Sache ist als ein voller Wein sozusagen. Und man erwartet vielleicht dann auch etwas dieses leicht Wärmende von Alkohol, das hat er natürlich reduziert.
Jetzt hattest du in diesem Fall hier ein Rosé, das war aber eher Zufall, oder? Das geht für Weißwein und für Rotwein ganz genauso, diese Technik,
nehme ich an. Das geht genauso. Das Problem ist ganz einfach, es gibt solche Weine noch nicht in Massen am deutschen Markt. Ich habe sowas bewusst mal gesucht und in diesem Falle dann auch gefunden, aber es ist nicht so, dass man das an jeder Ecke finden kann.
Ich habe es mitbekommen, dass du lange danach gesucht hast. Andererseits liest man ja, das ist ein Trend, aber ich glaube, der Trend ist wirklich noch nicht im Massenmarkt angekommen, oder? Also einfach so im Supermarkt stehen diese Weine nicht rum.
Nein, ganz genau, das ist der Punkt. Es ist ein Trend in der medialen Aufbereitung und Winzer und Kellereien sehen da auch einen kommenden Trend und deswegen setzen sie schon mal drauf und dann entsteht dieser Trend sozusagen auch als sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ob das wirklich durchschlägt, das wird man sehen müssen. Man muss auch einen Aspekt ja noch haben, das ist ja nicht ganz preiswert. Also auch dieser ist nicht ganz preiswert, aber das ganze Verfahren ist aufwendiger als einen normalen Wein herzustellen. Man hat zwei Verfahren, um den Alkohol da rauszuziehen, die hauptsächlich verwendet werden. Das eine ist so eine Art Meerwasserentsalzungsanlage. Umkehrosmose mit einer halbdurchlässigen Membran kann man dann den Alkohol da rausziehen. Was ebenfalls häufig gemacht wird, ist eine Vakuumverdampfung. Da geht man hin und erhitzt den Wein in Anführungszeichen. Und damit er dabei nicht wirklich heiß wird, macht man das im Vakuum. Da entweicht der Alkohol, der ja früher entweicht als das Wasser, schon bei sehr niedrigen Temperaturen. Und dann kann man Alkohol sozusagen austreiben im Vakuum bei sehr moderaten Temperaturen, die die Aromastoffe schützen. Eines dieser Verfahren ist da wohl auch angewandt worden, um den einen Teil des Weins vom Alkohol zu befreien.
Und beide Verfahren machen den alkoholreduzierten Wein dann eben teurer als den normalen Wein.
Das ist so, also von der Herstellung her, zumindest weil jeder Winzer ihn dann verkauft, ist seine Sache. Aber von der Herstellung her ist es aufwendiger und deutlich teurer, so einen Wein zu produzieren als einen normalen.
Also da muss man jetzt einfach abwarten, ob sich das durchsetzt am Markt, ob sich da genügend Leute finden, die bereit sind, dafür Geld auszugeben, um dann zu sehen, ob dieser Trend nur herbeigeschrieben ist oder ob der wirklich auch beim Konsumenten ankommen wird.
Genau das.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartuschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über Weine zum Grillen und über alkoholreduzierte Weine. Jetzt muss ich natürlich noch die letzte Frage stellen. Alkoholreduzierter Wein zum Grillen geht oder hat er zu wenig Wumms?
Das müsste dann wirklich ein sehr zartes Stückchen Gemüse sein, was man da auf den Grill legt.